Also, wie ihr wisst, sind wir noch immer im Vaterunser. Wir haben ja erst... Das kannst du euch offen lassen. Ach so, okay, gut. Okay, genehm. Wir haben ja bisher erst vier Bitten durchgemacht. Wir haben sozusagen, dein Name werde geheiligt, die erste, dein Reich komme, die zweite, dein Wille geschehe und unser tägliches Brot gib uns heute. Und das, bei diesem unser tägliches Brot gib uns heute möchte ich daran erinnern, dass die meisten sich eigentlich das Brot nehmen, ohne zu erfahren, dass es eigentlich ihnen gegeben wird. Wir gehen in den Supermarkt und nehmen uns das einfach. Und genau das ist das große Problem der heutigen Zeit, weil wir meinen, wir können uns alles nehmen und vergessen, dass alles, was wir haben, eine Gabe ist. Das ist das große Problem, dass wir immer wieder vergessen, dass wir eine Gabe bekommen haben und deshalb wir es nehmen dürfen. Und genau das ist jetzt auch bei der nächsten Bitte. Die nächste Bitte ist eben die längste, wie ihr seht. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Oder eigentlich genauer gesagt, wie auch unseren Schuldnern vergeben haben. Das ist eigentlich das Griechische hier drinnen. Wir haben vergeben. Das ist eigentlich das Entscheidende hier in dieser Geschichte. Gut, also das heißt, Psychoanalytiker der heutigen Zeit reden von einer Gesellschaft der Schuldlosen. Einige Theologen meinen sogar, wir haben zwar Probleme, aber keine Schuld. Das heißt, Schuld entsteht aus den Verhältnissen, die uns umgeben. Der Mensch ist eigentlich ja gut. Aber in den Verhältnissen, in denen er aufwächst, die verändern ihn. Die sind die Schuldigen, dass der Mensch sich so schlecht verhält. Dass dem nicht so ist, wissen wir als Glaubende sehr gut, denn das Wort Gottes sagt etwas ganz anderes. Trotzdem, wenn wir schuldig werden, wenn wir sozusagen Schuld eingestehen müssen, dann suchen auch wir manchmal nach Ausreden und suchen nach Mitschuldigen oder mildernden Umständen. Und ich möchte das nur als ein Beispiel von mir selber sagen. Ich fahre auf der Autobahn 150. Ist eigentlich, genau. Meine Frau sagt immer, aber Sascha, boom, super Auto und so, gib ihm. Und so, 150, ist eh alles frei, ist eh alles leer. Ich fahre eh rechts und so. Das, merkt ihr, mildernde Umstände und so. Das ist alles Ausreden und so. Und dann kommt einer daher, der fährt mit 200 bei mir vorbei. Na, was fällt denn dem ein? Der fährt ja viel zu schnell. Also ich sage ja nur, das ist, sag ich, oder ich denke mir das. Aber ihr wisst ja, ihr seid ja die Guten. Okay, gut. Also ich wollte das nur sagen. Das Wort Sünde ist nicht nur in unserem Sprachgebrauch, sondern auch in vielen Predigten selten zu hören. Meist wird dann gesagt, statt Sünde wird gesagt, ja, der ist halt gefallen. Oder der hat ein Vergehen begangen. Für mich klingt das eigentlich verharmlosend. Das ist so ähnlich. Ich müsste dann sagen, wenn ich ein Stück Torte zu viel gegessen habe, dann sagen die meisten, na, heute habe ich wieder gesündigt. Na, heute habe ich wieder verharmlost. Das müsste ich eigentlich sagen. Ich habe ein Vergehen begangen. Das wird aber nicht gesagt, sondern da sage ich tatsächlich, heute habe ich wieder gesündigt. Und das Interessante ist, von Sünde wird wenig geredet, aber bei Verkehrsdelikten, da heißt es noch immer, das ist ein Verkehrssünder. Ist doch interessant, dass in den Predigten Sünde immer weniger wird und draußen bist du Verkehrssünder plötzlich. In der heutigen Zeit wird daher sehr locker mit Sünde umgegangen oder mit dem Begriff Sünde. In den meisten Fällen wird er verharmlost. Na, ist ja nicht so schlimm. Ich möchte dazu wieder ein Beispiel bringen. Jeder kennt, also wenn ein Österreicher ist, muss ich dazu sagen, wir haben ja hier viele sogenannte eingebürgerte Österreicher, die kennen das natürlich etwas weniger. Aber wenn ein eingefleischter Wiener oder Österreicher da ist, dann kennt er, wir kommen alle in den Himmel, nicht? Das ist so das Richtige, so super. Genau, weil wir so brav sind, weil wir so brav sind. Ist doch ein blödes Lied, oder?
Genau, aber die Deutschen
auch. Sind auch eingebürgert. Okay.
Aber das kommt von den Wienern, das haben die Vorgänger nur übernommen.
Also was? Also, was hab ich gerade gesagt? Es wird verharmlost und den Umständen zugeschrieben. Typische Beispiele dazu. Also, hier haben wir wirklich Praxis gelegt. Okay, gut. Aber das ist zwar sicher ein dummes Lied, aber das ist nichts gegen ein Lied, das ich aus einem deutschen Text heraus, also aus Deutschland bekommen habe. Also das schlägt meinen Ansehen alles. Das ist ein sogenannter Rap. Kennt ihr einen Rap? Okay, ich werde es versuchen. Ich fahre mit 200 Sachen durch den Radarblitz, dann erkennt die Polizei auf dem Fahndungsfoto nichts. Das muss man sich so richtig gehen als Rap vorstellen. Nicht? Der sagt auf dem Standesamt in letzter Sekunde nein und dann gehe ich mit dir eine wilde Ehe ein. Oder Liebe, Sünde, Leidenschaft, das ist meine Welt. Der liebe Gott weiß, dass ich kein Engel bin. So ein kleiner Teufel steckt doch in jedem drin. Der liebe Gott weiß, dass ich kein Engel bin. Das mit dem Himmel, das kriegen wir schon hin. Ich lebe auch ohne dicke Kohle in Saus und Braus. 4 Scheine kriege ich immer aus dem Automaten raus. Leb für die Liebe und bin allen Frauen treu. Und dass man dafür in die holle Hölle kommt, das ist mir neu. Liebe, Sünde, Leidenschaft, das ist meine Welt. Und im Himmel singen dann die Engel den Refrain. Der liebe Gott weiß, dass ich kein Engel bin. So ein kleiner Teufel steckt doch in jedem drin. Der liebe Gott weiß, dass ich kein Engel bin. Und das mit dem Himmel, das kriegen wir schon hin. Also so einen depperten Text habe ich schon selten gehört. Aber immerhin, auch diesen Kalau muss man sagen, da stecken viele Dinge drinnen, die eigentlich in vielen Predigten nicht mehr da sind. Es steckt Sünde drinnen. Es steckt Himmel drinnen, es steckt Hölle drinnen. Von Hölle und Teufel darf man heute fast gar nicht mehr reden. Engel sind, die Engel, über Engel dürfen wir schon, die haben ja so liebe Flügel, nicht? Das ist ja klar. Nein, aber ihr seht, das ist ein tragisches Ereignis. Der Text ist wirklich zum Vergessen. Aber man muss wirklich sagen, wenn wir das Vaterunser lesen, dann haben wir dort persönliche Angelegenheiten und müssen eigentlich beten und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir haben unseren Schuldnern vergeben. Die Schuldfrage ist, jeder Mensch hat eine Vergangenheit. Die Vergangenheit lässt sich nicht einfach abstreifen. Sie hängt uns an und verfolgt uns, ob uns das angenehm ist oder nicht. Wir sind identisch mit der Geschichte unseres Lebens, mit meiner Vergangenheit. Haben wir zum Beispiel jetzt gerade bei dem Zeugnis gehört. Diese Vergangenheit ist dem Josef, die er erzählt hat, anhängig. Das ist seine Vergangenheit. Und so hat jeder von uns seine persönliche Vergangenheit. Diese Vergangenheit, das ist ein Stück von mir. Was wir als bewältigt und abgetan angesehen haben, ist in Wirklichkeit oft nur verdrängt, unter den Teppich gekehrt, sozusagen verlagert. Aber das Blöde ist, diese Vergangenheit lässt mich nicht in Ruhe. Ab und zu kommt es wieder rauf und erinnert mich, was ich eigentlich in der Vergangenheit getan habe. Und die Psychoanalysen sagen, wie bei einem Eisberg liegt der größte Teil des menschlichen Denkens und Wollens und seiner Regungen und Empfindungen unter der Oberfläche. Vieles ist uns also nicht richtig bewusst. Daher verstehe ich Leute, wenn Sie so oft sagen, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Verstehe ich. Das mag auch so sein, aber selbst wenn mir keine Schuld bewusst ist, bin ich nicht frei von ihr. Ich bin nicht frei von Schuld, auch wenn ich sie mir nicht bewusst bin. Und vor diesem Hintergrund verstehen wir auch die Aussage aus Psalm 90,8. Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt, unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Ich kann da gar nichts dagegen tun. Vor Gott ist es so. Die Bibel sagt, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Das heißt im Bild gesprochen, jeder Mensch, egal wer er ist, trägt in seinem Leben ein unsichtbares Tonband, einen Fahrtenschreiber mit. Und auf dem ist unbestechlich genau alles registriert, was er denkt und was er tut. Denn Gott sind nicht nur unsere Gedanken, sondern ihm sind auch unsere Hintergedanken bekannt. Nicht nur unsere Worte, sondern auch unsere Gesinnung. Nicht nur unsere Taten, sondern auch unser Motiv für diese Taten. Und das Unheimliche ist, es ist keine Möglichkeit, dieses Band zu stoppen oder vielleicht gar zu löschen. Du hast keine Möglichkeit dazu. Die Bibel sagt, die Menschen müssen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben am Tag des Gerichts. Wir können wohl Schuld verdrängen, vielleicht auch sogar vergessen, das ist möglich. Doch damit ist noch keine Schuld vergeben. Was sind die Folgen unvergebener Schuld? Naja, erstens einmal, unvergebene Schuld verhindert die Gemeinschaft mit Gott. Na, das ist jedem klar, denke ich, hier. Schon wenn wir Menschen untereinander schuldig werden, sagen wir, irgendwas steht zwischen uns. Kennt ihr den Ausspruch? Wenn so irgendetwas zwischen zwei ist, na, irgendwas ist da. Wir wissen es zwar, was, sagen wir doch, was ist denn da? Irgendwas ist zwischen uns. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, zwischen Gott und mir, was steht denn da alles dazwischen? Also, zwischen diesem heiligen Gott und mir sündigen Menschen, was ist da alles dazwischen? Und es ist meine Schuld, nicht Gottes. Durch meine menschliche Schuld bin ich ausgeschlossen von der Gemeinschaft mit Gott. Jesaja sagt, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Vergehen sind es, die eure Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Ich möchte die Betonung legen darauf, zwischen euch, und er sagt nicht zwischen dem Gott, sondern er sagt, es ist, ich bin noch immer euer Gott. Das heißt, hier ist eigentlich, trotzdem, dass eigentlich ein sehr kräftiger Vers der Schuld ist, ist hier Gnade drinnen. Seht ihr das? Dass hier noch immer Gnade drinnen ist. In der größten Schuldfrage hat Gott noch immer die Möglichkeit, eine Gnade zu geben. Unvergebene Schuld belastet aber auch unser Leben und unsere Gesundheit. Wie wir von den Medien und von der Wissenschaft immer wieder hören, auch nach der Psychoanalyse, die neuesten Beobachtungen, die stellen immer wieder fest, es ist ganz klar, wenn die Seele krank ist, ist auch der Körper krank. Das ist heute eigentlich völlig klar. Aber das ist nichts Neues. Vor 3000 Jahren hat David schon Folgendes gesagt. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Das sind natürlich Bilder. Aber was heißt es im Grunde genommen? Er selbst in seiner Seele war krank und dadurch ist auch sein Leib krank geworden. Und der hat von Psychoanalyse oder Psychosomatik nur überhaupt keine Ahnung gehabt damals. Schuld kann einen Menschen bis ins körperliche Befinden hinein verfolgen und belasten. Aber, und jetzt muss man das wirklich bedenken, aber nicht jede Krankheit ist eine Folge von Sünde. Den Umkehrschluss darf man nicht machen. Das heißt, das war das damals, wo dieser Jesus sehr, sehr stark gegen die Juden aufgetreten ist, weil die immer gemeint haben, ja, wenn bei dir das Leben so nicht funktioniert, oder speziell bei Frauen, wenn sie keine Kinder bekommen können, da muss Sünde da sein. Erinnert euch an den Blindgeborenen, wo dann die Pharisäer selber sagen, na, wer ist denn schuld jetzt da dran an dem Ganzen? Und Jesus sagt, er nicht und seine Eltern auch nicht. Sondern Gott wollte sich verherrlichen damit. Also das heißt, wir dürfen nicht sozusagen einen falschen Schluss daraus ziehen. Das heißt, wenn du krank bist, dann ist automatisch sozusagen, bist du in Schuld drinnen. Die Schuld hast du sowieso immer. Also du müsstest nicht dauernd krank sein. Du müsstest eigentlich froh sein, wenn du irgendwann einmal gesund bist. Diesen Schluss macht interessanterweise keiner. Dennoch müssen wir natürlich diesen Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit dürfen wir nicht vernachlässigen. Auch das ist klar. Die Bibel sagt nämlich, die Wurzel der Schuld ist die Sünde, nicht die einzelnen Sünden. Versteht ihr den Unterschied? Das heißt, die Sünde, dass du Gott nicht vertraust, das ist die Wurzel. Nicht, was dann daraus folgt. Das Schöne ist, Jesus sagt das ganz klar. In einem Satz sagt er das. Warum ist das so? Die Schuld liegt daran, dass sie nicht glauben an mich. Das ist eigentlich die Schuld. Und das sagt Jesus eindeutig. Eigentlich eine kürzere Zusammenfassung der Schuld oder Sünde kann man nicht tun, als es Jesus gemacht hat. Dass sie nicht glauben an mich. Das ist eigentlich das Ganze. Und aus dieser Ursünde und Urschuld erwachsen alle anderen Sünden und Schulden. Nicht die böse Tat ist in erster Linie die Sünde. Nicht die Untat in erster Linie Schuld. Sondern der Mensch, der sich selbst herrlich über seinen Schöpfer stellt und sich damit vom Schöpfer abgewandt hat, das ist die Schuld. Das Wort Sünde im Griechischen heißt Harmatia. Und nachdem ihr schon Bogenschießen gemacht habt, so viel ich weiß, beim Bogenschießen ist was wichtig? Du musst praktisch den schwarzen Punkt in der Mitte treffen, nicht den roten und nicht den gelben. Und genau das sagt also eigentlich das Wort Harmatia. Das heißt, wenn du nicht diesen Punkt triffst, dann hast du das Ziel verfehlt. Das heißt eigentlich Sünde. Harmatia. Zielverfehlung ist der Begriff. Und dass der Mensch sein Ziel, nämlich Gott, verfehlt, das ist die Schuld des Menschen, nicht Gottes. Die Bibel sagt, alle Menschen sind schuldig. Da ist keiner, der gerecht ist. Auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Das ist eine niederschmetternde Aussage, oder? Niederschmetternd. Aber Sünde ist nicht nur eine Haltung aktiver Auflehnung gegenüber Gott, sondern Sünde ist auch die passive Gleichgültigkeit. Und das ist in der heutigen Zeit besonders zu spüren. Die passive Gleichgültigkeit. Gott, wer ist denn das schon, hat sich noch nicht bei mir vorgestellt. Den kenne ich nicht, brauche ich nicht. Ist ja nicht notwendig. Das ist die passive Gleichgewicht. Da geht es noch gar nicht um jemanden, der sagt, nein, dieser Gott, der ist fürchterlich und dann Lästerung und so. Nein, sondern sagt, interessiert mich nicht, brauche ich nicht. Das ist passive Gleichgültigkeit. Ich denke, die wenigsten Menschen leben in einer wirklich bewussten, aktiven Auflehnung gegenüber Gott. Aber die meisten leben in einer passiven Haltung gegenüber Gott. Auch viele, die sich sogar Christen nennen, leben in einer passiven Haltung gegenüber Gott. Ihnen ist es gar nicht bewusst, dass sie eigentlich Gott ungehorsam sind, denn sie lehnen ja Gott nicht ab. Sie sagen, ja, ja, Gott ist gut, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, das muss ja reichen. Ich meine, ich habe ja nicht nur Zeit für Gott. Ich meine, ich muss schon mit meiner Zeit das aufmachen. Wenn wir das so sehen, dann ist Sünde auch das, was wir nicht tun. Gut, also da fehlt mir ein Vers, Jakobus 4,17, müsst ihr selber nachlesen. Den habe ich offensichtlich nicht aufgeschrieben. Ja, okay, tut mir leid. Ja, bitte, danke. Ich weiß, ich kann mich auf dich immer verlassen, deswegen habe ich dich geheiratet.
4,17. Alles solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde.
Genau. Das heißt, Sünde geht es darum, was ich auch nicht tue. Das heißt, was brauchen wir daher, wenn wir das jetzt so wissen? Ich denke, jedem ist jetzt klar, worum es geht. Was brauchen wir daher? Wir brauchen Vergebung, oder? Ist logisch. So nötig, wie wir tägliches Brot brauchen zum Leben, so brauchen wir auch täglich Vergebung zum Leben. Ihr seht eigentlich, wie eng diese beiden Verse, diese beiden Bitten miteinander zusammenhängen. Es ist auch völlig klar, warum das so eng zusammenhängt, denn wie geht denn das? Gib uns unser tägliches Brot und dieses kleine Wörtchen Kai im Griechischen, dieses kleine und, verbindet eigentlich das tägliche Brot mit der Schuldvergebung. Poh. Wenn wir das aber jetzt so aufschlüsseln, dann ist das auch völlig klar. Denn so wie ich täglich Brot brauche zum Leben, so brauche ich auch Vergebung täglich zum Leben. Das heißt, gib uns unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld. Das heißt, so wahr wir körperlich zugrunde gehen, wenn das Brot fehlt, so gehen wir auch zugrunde an der Seele, wenn die Vergebung fehlt. Wir brauchen die Vergebung unserer Schuld. Und da gibt es aber ein großes Problem. Die meisten Menschen halten es mit der Vergebung so wie mit dem Brot. Wie haben wir gesagt, wie machen die meisten Menschen? Sie nehmen es. Und wenn sie das Brot nehmen, so meinen sie, sie können sich auch die Vergebung so nehmen. Ja, jetzt wird hier sagen, na wie geht denn das? Ich meine, Sascha, jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Ich meine, das gibt's doch gar nicht, dass sich Menschen die Vergebung nehmen. Das Brot lasse ich mir nur einreden, bei der letzten Predigt, da habe ich ja noch zugestimmt. Aber jetzt bei der Vergebung, ich meine, das gibt es ja nicht, dass sich die Menschen die Vergebung nehmen. Naja, Sascha hat nachgedacht. Ne? Und was sagen denn solche Leute, die sich sozusagen die Vergebung nehmen? Sie sagen, gestohlen habe ich nicht. Umgebracht habe ich auch keinen. Meiner Frau war ich immer treu. Also was soll Gott von mir wollen? Ist doch super, oder? Wozu brauche ich da Vergebung, wenn ich nichts gemacht habe? Kirchenfromme Menschen sprechen sich die Vergebung aufgrund der Kirchenfrömmigkeit zu. Die Kirche wird schon machen. Ich habe keine Angst, weil ich habe immer gebetet. Wie klein machen solche Menschen eigentlich Gott, die meinen, sie können sich die Vergebung herbeibeten? Aber es geht ja noch Ärger. Bei frommen alten Leuten kann man solches Denken immer wieder antreffen. Zum Beispiel, wir haben viel gebetet, wir sind immer zur Kirche gegangen. Und wenn es einmal so weit ist, na ja, dann ist ja der Herr Pfarrer auch noch da. Der macht das dann schon. Denn es gibt ja sogenannte seligmachende Kirche. Passt schon. Das sind die Dinge, mit denen wir heute leben. Oder, was gibt es denn noch so Schönes? Die Bibel sagt dagegen etwas ganz anderes. Du kannst dir die Vergebung nicht wie das Brot nehmen. Ebenso wenig, wie du dir das Brot nehmen kannst, kannst du dir auch die Vergebung nicht nehmen. Denn die Bibel sagt, der Mensch wird nicht gerecht aus den Werken des Gesetzes. Wenn ich das jetzt vergleiche mit dem, was vorher war, ich habe nicht gestohlen, ich habe niemanden umgebracht, ich war meiner Frau treu, das sind lauter Gesetzeswerke. Einverstanden. Es ist gut, wenn ich es tue. Also, ich bin froh, dass ich dir treu bin, möchte ich gleich da vor allen sagen, nicht? Also, möchte ich gleich dazu sagen, nicht, dass da irgendeiner von falschen Gedanken vielleicht kommt oder was. Aber das macht doch nicht meine Vergebung aus. Deshalb bin ich doch nicht gerettet. Das heißt, weder Moral noch Religion machen den Menschen vor Gott gerecht. Ein ganz wichtiger Satz. Jeder, der daherkommt mit Moral oder Religion, der hat zwar vielleicht was Gutes, aber es macht ihn nicht gerecht vor Gott. Vergebung kann ich mir selber nicht nehmen und auch nicht selber machen. Auch mit dem frömmsten Leben kann ich es mir nicht nehmen und machen. Das sind eigentlich ganz harte Bandagen für die heutigen Menschen. Ganz harte Bandagen für die heutigen Menschen. Gott selbst hat nämlich die Voraussetzungen für die Vergebung gegeben. Das heißt, das ist jetzt Lehre. Das ist nicht Predigt, sondern das ist jetzt Lehre. Die Lehre heißt, nur Gott und mit seinen Voraussetzungen kann ich Vergebung erlangen. Nur so, wie es er gemacht hat und so, wie es sich er vorstellt, nur so kann ich Vergebung erlangen. Niemals anders. Das heißt also, wie hat es Gott gemacht? Für Gott war das nämlich keine billige Sache, sondern für Gott war es so, er hat seinen Sohn gegeben. Sein Sohn Jesus Christus, seinem Sohn Jesus Christus hat es das Leben gekostet, damit er mir Vergebung zusprechen kann. Denn bei Gott hat die Schuld ein ungeheures Gewicht. Das ist nicht so einfach nur gutmütig oder oberflächlich übergangen worden. So wie manche meinen, ja, Gott, der sitzt dort, hat einen langen Bart, ist eh der Großpapa, der hat ja nichts anderes zu tun, als zu vergeben. Oder so wie es dann Goethe gesagt hat, das ist ja sein Geschäft. Also solche Dinge sind immer wiederum in den Menschenköpfen drinnen. Aber es ist falsch. Diese Schuld oder diese Sünde, die verjährt nicht. Schuld erledigt sich auch nicht von selbst. Und Schuld muss gesühnt werden. Schuld muss gesühnt werden. Und ich habe hier Josua 7. Wir wissen ungefähr, was in Josua 7 drinnen steht. Das ist nach der Einnahme von Jericho. Was passiert dann? Achan. Was ist mit Achan? Der Achan hat etwas getan, was Gott gesagt hat, das sollst du nicht machen. Er hat sich drei Dinge genommen und hat es sozusagen verschwinden lassen. Und hat gemeint, passt eh alles, man hat ja niemand gesehen, ich habe mich eh dreimal umgeschaut, ist nichts passiert. Ja, ist schon klar. Josua betet für den nächsten Sieg und statt dass er einen Sieg kriegt, kriegt er einen aufs Haupt mit dem Ei. Das musst du dir so vorstellen, nur damit du ein plastisches Bild hast. Josua nimmt Wien ein wie nichts, da fallen die Mauern, Wien ist platt. Und dann kommt er nach Barndorf und die paar Barndorfer hauen ihm einen aufs Haupt. Versteht ihr das? Das ist ungefähr Jericho und Ei. Nur als Vergleich. Und Josua ist ganz entsetzt. So, pff, bitte, wie gibt's denn das? Jericho ist ohne Probleme gewesen und bei Ei kriege ich, pff, aber wie? Eine Niederlage? Und dann kommt er drauf, aha, wäre doch nicht schlecht, wenn wir mal Gott befragen. Ja, dann kommt er drauf, dass der Achan das gemacht hat. Achan bekennt seine Schuld, aber trotzdem muss er sterben. Er und seine ganze Sippe. Und da haben wir einen großen Vorteil. Denn dadurch, dass Jesus Christus für uns schon gestorben ist, ist das alles schon gesühnt. Das heißt, ich muss nicht gleich sterben. Das ist etwas ganz Wesentliches hier. Das heißt, für uns hat Jesus Christus stellvertretend unsere Schuld gesühnt und damit die Vergebung Gottes ermöglicht. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Daher für Gott war das nicht so was Billiges, dass er sich Vergebung so nehme ich mal halt. Das heißt, es gibt keine automatische Vergebung. Das Opfer von Jesus Christus wirkt nicht pauschal und automatisch für alle. Gleichgültig, ob sie es wollen oder nicht. Das Kreuz bewirkt keine Generalamnestie, wie manche heute meinen. Es stimmt zwar, Jesus ist für alle Schuld am Kreuz gestorben und die Schuld aller Menschen, aber Schuld muss bekannt werden, persönlich bekannt gemacht werden. Und wenn ich das tue, dann gebe ich Gott recht, dass ich schuldig bin. Vergib uns unsere Schuld. Diese Bitte schließt Folgendes ein. Wir müssen unsere Schuld vor Gott offenlegen. Weil wenn ich sage, vergib uns unsere Schuld, dann muss ich bekennen, ich bin schuldig, oder? Logisch, ne? Ich muss es offenlegen. Das heißt, dieses Versteckspiel vor Gott, das ist seit der ersten Sünde so. Erinnert euch noch, wie wir da bei der Adventfeier das gemacht haben, ne? Ja, ich nicht, die und die andere und Verschiebespiel und so. Und als erstes haben sie gleich gemacht, jetzt müssen sie mich verstecken. Das heißt, Schuld trennt von Gott. Ist ganz klar. Und deshalb sind wir auf die Gnade und Barmherzigkeit Gottes angewiesen. In der Bitte um Vergebung bringen wir nämlich Folgendes zum Ausdruck. Wir können es nicht selbst wieder gut machen. Das ist einmal das Erste. Wir können nichts zu unserer Entlastung vorbringen, sondern nur schlicht um Gnade bitten. Die Bitte um Vergebung schließt auch die Übergabe meines Lebens an Gott ein, unseres Lebens an Gott ein. Und dazu gehört auch die Bereitschaft, dass wir ihn, Gott, Jesus Christus, zu Nummer 1 in unserem Leben machen. Dass Jesus uns konkurrenzlos wichtig wird. Es gibt nichts Wichtigeres als ihn. Jetzt haben wir den ersten Teil der Bitte abgeschlossen. Die einzige Bitte, die auch einen Nachsatz hat, ist diese fünfte Bitte. Wie heißt dieser Nachsatz? Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen oder wie auch unseren Schuldnern vergeben haben. Dieser Nachsatz, das ist eigentlich jetzt wieder etwas ganz Entscheidendes, dieser Nachsatz. Dieser Nachsatz heißt nämlich, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Dieser Nebensatz bekommt noch dadurch Bedeutung, dass Jesus unmittelbar nach dem Vaterunser, das Vaterunser hört mit Vers 13 auf, und im Vers 14, 15 kommt ein unheimlicher Text hinein, den Jesus hier anfügt. Er sagt, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergebungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Ein super Satz, oder? Aber Jesus macht hier nicht einen Punkt, sondern es geht weiter. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Und das ist hart. Das heißt, wir sehen also, wenn wir also wirklich die Vaterunser-Bitte beten, gerade diese, und vergib uns unsere Schuld, und wir lassen eigentlich den zweiten Satz, so wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben, aus, dann ist eigentlich unsere Vergebung uninteressant. Sie gilt nicht vor Gott. Dazu gibt es auch ein unheimliches Gleichnis von dem hartherzigen Schuldner sozusagen. Das ist Matthäus. Matthäus schließt auch dieses Wort, dieses Gleichnis mit den Worten: So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Und ein typisches Beispiel eines Prinzip Gottes. Wenn es ein Prinzip Gottes ist, steht es nicht nur einmal in der Bibel, sondern es wird immer wieder wiederholt. Das heißt, daran erkennen wir, das sind Prinzipien, über die wir nicht streiten können. Wir können sie annehmen oder ablehnen, das ist okay. Aber es gibt keine Diskussion darüber. Über viele andere Fragen, die sozusagen dem Brauch entsprechen, über die können wir diskutieren. In unserer Gemeinde nicht, in der anderen schon. Einverstanden. Oder umgekehrt, egal. Aber über Prinzipien, da gibt es kein Wenn und Aber. Das ist so und kann nicht geändert werden. Das heißt, wer von Vergebung lebt, muss Vergebung weitergeben. Die Frage ist, lebst du aus deiner Vergebung? Dann musst du auch bereit sein, Vergebung weiterzugeben. Bei keiner anderen Bitte des Vaterunsers, denke ich, lügen wir innerhalb des Gebets. Denn wir sprechen eigentlich im Grunde genommen eine Lüge aus, denn da steht eigentlich vergeben haben. Und wenn wir dann sagen, das, was der oder die mir angetan hat, das kann ich nicht vergessen. Und ich bete, vergeben haben, dann habe ich schon eine Lüge. Das heißt, das Vaterunser ist eine ganz gefährliche Sache zu beten. Denn du kannst nirgends so leicht lügen wie in diesem Vaterunser. Denn du sagst nicht, ist ja ganz klar, ja, Herr, bete ich und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Bin schon fertig, nicht? Aber gerade da liegt deine Lüge, deine persönliche Lüge darin, wenn du das nicht wirklich ernst nimmst. Ja, wenn wir uns das jetzt so hernehmen, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, dann sehen wir, Gottes Bereitschaft zu vergeben zielt auf unsere Bereitschaft, anderen Menschen die Vergebung nicht zu verweigern. Wir sind aktiv daran beteiligt. So wie Gott aktiv beteiligt ist an der Vergebung, so sind wir aktiv daran beteiligt, die Vergebung auch zuzusprechen. Vergebung wird uns zwar von Gott immer ganz umsonst gegeben, aber sie wird nicht wirksam. Ja, sie wird uns sogar zum Gericht, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben. Die Vergebung, die Gott uns schenkt, soll und muss an andere weitergegeben werden. Wir sind abhängig davon, dass wir Gottes Vergebung, die an uns geschieht, an andere weitergeben. Wenn wir aber das tun, dann sind wir in einer super Lage. Und damit komme ich zum Schluss. Vergebung ist wie ein Brückenbau. Was macht eine Brücke? Eine Brücke verbindet zwei verschiedene Seiten. Und genau das ist es. Wo die Menschen einander Gottes Vergebung weiterschenken, so können Brücken gebaut werden zwischen Menschen, weil da steht plötzlich nichts mehr zwischen ihnen. Brücken des Vertrauens, Brücken der Liebe und des Sich-Annehmens. Gemeinschaft kann entstehen, so wie Gott es wollte. Nicht, wie es die Menschen wollen. Eine Gemeinschaft der begnadigten Sünder, die miteinander von der Vergebung leben und sich gegenseitig Vergebung zusprechen. Das ist Gemeinschaft des Glaubens. Und damit, um jetzt auf den gestrigen Tag zu kommen, und damit verherrlichen wir Gott. Deshalb sind wir die Herrlichkeit Gottes, wenn wir das für uns in Anspruch nehmen. Unsere Sünden wurden uns vergeben. Aber wir sind noch immer in der Lage zu sündigen. Auch diese Sünden werden uns vergeben, wenn wir sie bekennen. Das heißt, es ist eigentlich ein Dauerkreislauf. Ich bin ununterbrochen von der Vergebung und von seiner Gnade abhängig. Und deshalb soll ich auch ununterbrochen zur Vergebung für meine Mitgeschwister und für die Menschen bereit sein. Dass ich es vielleicht nicht immer kann, das gebe ich ja zu. Aber meine Bereitschaft, diese innere Haltung sollte da sein. Gerade diese innere Haltung sollte nicht abtrennen, sondern die innere Haltung sollte immer sein, ich bin bereit. Was bist du bereit dafür zu tun? Das ist immer die Frage. Und darum liegt in dem Vergib uns unsere Schuld auch die Erkenntnis, dass wir jederzeit vor Gott und dem Nächsten schuldig werden können. Dass wir das können, ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn wir dies bekennen und dem anderen auch diese Vergebung zusprechen, dann können wir von Gott eine Gemeinschaft haben und mit dem Nächsten eine Gemeinschaft haben. Und das ist eigentlich das Ziel Gottes, das uns hier Gemeinschaft schenken möchte nach seinem Wohlgefallen, nach seinem Willen. Nicht so, wie ich es mir vorstelle. Aber er möchte das haben. Und das wünsche ich euch, dass ihr das in euer Leben übertragt. Zu Gottes Ehre und zu Gottes Herrlichkeit. Amen.